HR Info. Die Story.
Die Hoffnung ist digital. Eine Smartphone-App soll in Deutschland entscheidende Fortschritte bringen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Denn die Lage ist schwierig. Es gibt weder eine medizinische Therapie noch einen Impfstoff. Aber der politische Druck, die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen immer weiter zu lockern, dieser Druck steigt rapide. Weil aber mit jeder Lockerung das Neuinfektionsrisiko zunimmt, soll eine Corona-App helfen. Mit ihr will man die Pandemie schneller und effizienter kontrollieren. Aber bietet die App tatsächlich den ersehnten Ausweg aus der Pandemiekrise? Oder ist sie am Ende der Einstieg in eine schöne neue Big Brother-Gesundheitswelt? Und wenn es am Ende um eine so wegweisende Entscheidung geht, wer trifft sie? Wie? Und auf welcher Grundlage? Dazu haben mein Kollege Jens Borchers und ich, Oliver Günther, für HR Info recherchiert. Und alles hat angefangen mit folgender Frage. Sag mal Jens, wenn die App kommt, lädst du dir die runter?
Ich weiß noch nicht. Einfach, weil ich zu wenig darüber weiß, was die App wirklich kann und wie die Daten geschützt werden. Aber grundsätzlich leuchtet mir die Idee eigentlich sofort ein. Und du?
Also wenn die App kommt, ich nutze die. Also ich glaube, so eine App gibt mir einfach persönlich mehr Sicherheit. Und wenn sie wirklich hilft, dass Läden und Betriebe, Restaurants oder Schulen und Kitas wirklich wieder aufmachen können, dann finde ich das einfach super. Der eine entschlossen und der andere, na sagen wir mal, zurückhaltend wohlwollend. So sind wir vor rund 10 Tagen in die Recherche eingestiegen. Eine Recherche, bei der wir aber nicht nur mehr erfahren wollten über Chancen und Risiken der in Deutschland geplanten Corona-App.
Eine zweite Frage hat uns genauso beschäftigt, nämlich wie wird eigentlich über eine solche App entschieden und von wem? Denn es ist ja unbestreitbar eine Zeit der ebenso schnellen wie gravierenden Entscheidungen. Einerseits Schul- und Kitaschließungen, Zwangspausen für Läden und Betriebe, andererseits milliardenschwere Rettungsprogramme. Wie ist das bei einer App? Einer App, die Millionen Menschen nutzen sollen und bei der es um sensible Gesundheitsdaten geht und darum, wer zu wem Kontakt hatte. Eine App, bei der die meisten von uns wahrscheinlich kaum ermessen können, wie weitreichend die Konsequenzen der Entscheidung sein werden. Bei der es zunächst ganz schnell gehen sollte, am Ende vielleicht zu schnell.
Aber fangen wir mit der App an.
Eine App, sie zu retten, sie alle zu finden, ins Helle zu führen und ewig zu binden.
Dieses abgewandelte Zitat aus der weltbekannten Story Herr der Ringe ist mir irgendwann im Laufe der Recherche eingefallen. Tatsächlich klingt das Versprechen einer Corona-App verführerisch. Es lautet, wir alle können schneller in unser normales Leben zurück, weil die App hilft, eines der Hauptprobleme des Coronavirus zu kontrollieren, die besondere Ansteckungsgefahr. Die liegt darin begründet, dass ein Infizierter schon ansteckend ist, bevor er überhaupt selbst die Krankheit bemerkt. Hier kommt die App ins Spiel. Die App kann ihre Nutzer warnen. Achtung, du hattest engen Kontakt zu einem Infizierten. Und zwar vor dem Auftreten der ersten Krankheitssymptome. Das hilft dem Erkrankten zwar selbst nicht viel, aber die gewarnte Person kann jetzt sofort zum Beispiel in Selbstquarantäne gehen, um wenigstens andere nicht weiter anzustecken. Die erhoffte Folge: weniger Menschen werden infiziert. Die Infektionsketten können schneller identifiziert und gebrochen werden. Umgekehrt können alle Nutzer der App, die nicht gewarnt werden, davon ausgehen, dass sie gesund sind. Sie können sich also frei bewegen, sogar Leute treffen, ohne dass sie für die anderen ein Infektionsrisiko darstellen. Wie das geht? Die App protokolliert die Kontakte der Nutzer. Sind alle Nutzer gesund, ist alles okay. Wird ein Nutzer allerdings positiv auf Covid-19 getestet, kann er über die App andere darüber informieren. Und zwar alle, zu denen er in den zurückliegenden 48 Stunden engeren Kontakt hatte. Das können Bekannte sein, mit denen er sich verabredet hatte. Das können aber auch Fremde sein, die zum Beispiel in der Bahn einfach nur länger neben ihm gesessen haben, ganz zufällig. Die App funktioniert also als eine Art digitales Frühwarnsystem. Entsprechend groß sind die Hoffnungen in der Politik.
Die App zur Kontaktnachverfolgung, die soll im Laufe des Mai kommen, das ist unser Ziel.
Das kündigte Gesundheitsminister Jens Spahn vergangene Woche an. Zuvor hatte er die App schon für April in Aussicht gestellt. Welche Vorgaben, welchen Rahmen es für die Entwicklung der App gibt, das blieb unklar. Aber der Gesundheitsminister weiß schon zu diesem Zeitpunkt, welche Bedeutung der Einsatz einer App haben würde.
Das ist einer der wichtigsten Schlüssel, auch auf dem Weg in einen neuen Alltag.
Seit Ende März arbeitet ein Konsortium aus Privatfirmen und Forschungseinrichtungen an der Entwicklung der App. Aber es geht nicht recht voran. Stattdessen entbrennt eine heftige Diskussion. Es geht darum, ob die in der App entstandenen Daten auf einem zentralen Server gespeichert werden sollen. Spahn sagt lange, ja, unbedingt. Dann aber schreiben 300 Wissenschaftler einen offenen Brief und sprechen sich gegen eine solche zentrale Speicherung aus. Die sei unnötig und riskant, weil ein solcher Server sofort zum Ziel für Hacker werden könnte, die an die Daten wollen. Am letzten Aprilwochenende reißt der Gesundheitsminister das Ruder herum. Jetzt will auch die Bundesregierung, dass die Daten ausschließlich auf den Mobiltelefonen der einzelnen Nutzer bleiben. Und der Softwarekonzern SAP und die Deutsche Telekom sollen jetzt die App entwickeln. Das ursprünglich mit der App befasste Konsortium ist raus. Jens Zimmermann sitzt für die SPD im Digitalausschuss des Bundestages. Sein Job ist es, die Arbeit der Regierung zu kontrollieren. Zimmermann kommentiert die Kehrtwende so.
Mein Eindruck ist, dass Gesundheitsministerium und Kanzleramt diese Entwicklung sehr lange in diesem Konsortium gelassen haben, weil es von außen her so aussah, dass das alles klappt. Und am Wochenende hat man und musste man offenbar die Notbremse ziehen, damit das Projekt nicht gegen die Wand läuft.
Aber es ist sehr viel wertvolle Zeit verloren gegangen bei der Entwicklung der App, die angeblich einer der wichtigsten Schlüssel auf dem Weg in den neuen Alltag sein sollte. Innerhalb der digitalen Szene schütteln manche verwundert den Kopf. Stefan Kofler gehört zur Geschäftsführung der Firma QuickBird Medical. Sie programmiert auch Apps für das Gesundheitswesen. Kofler fragt sich:
Das initiale Contact Tracing, das hat man schnell gebaut, vor allem weil es eben schon diese Vorlagen gibt. Länder wie Singapur, die haben diese Apps ja schon teilweise vor 2 Monaten veröffentlicht und die haben den Quellcode veröffentlicht. Man kann eigentlich 1:1 sehen, wie Singapur diese App umgesetzt hat und warum versucht man jedes Mal das Rad neu zu erfinden. Man kann das einfach als Basis nehmen und vielleicht ein paar Änderungen vornehmen.
Dazu hätte die Bundesregierung nur mal nach Österreich schauen müssen. Auch Österreich hat bereits seit 6 Wochen die Testversion einer Corona-App online. Auch dieser Quellcode ist öffentlich. Gary Feutig, Bundesrettungskommandant des Roten Kreuzes, war einer der Österreicher, die eine solche App vorangetrieben haben. Wie lange das gedauert hat? Von der Idee bis zur Testversion knapp 3 Wochen, sagt Feutig. Er habe von Beginn an gewusst, dass eine solche App für viele Bürger eine sensible Angelegenheit ist, auch wegen der Datenschutzfragen.
Daher haben wir die Datenschutz-NGOs in Österreich eingeladen, die ja sehr kritisch sind, hier mit einem Code-Review zu arbeiten, sich das anzusehen und uns Hinweise zu geben, wie wir aus funktionaler Sicht, aber vor allem aus Datenschutzsicht und auch aus Security-Sicht sozusagen das Produkt verbessern können.
Datenschutz- und Sicherheitsexperten aus der Zivilgesellschaft wurden also in Österreich von Anfang an in die Entwicklung der Corona-App einbezogen, in Deutschland nicht. Sie meldeten sich dann selbst zu Wort, auch das kostete Zeit. Georg Nüßlein, CSU-Bundestagsabgeordneter und stellvertretender Fraktionschef der Union, sagt, in Deutschland dauern Debatten im Zusammenhang mit IT-Projekten immer sehr lange. Warum Österreichs Corona-App so viel schneller online gegangen sei, das könne er nicht sagen. Aber
wir werden das im Nachgang natürlich vergleichen und es mag ja durchaus sein, dass diese App, die dann bei uns entwickelt wird, am Schluss die beste Lösung bringt.
Bisher gibt es noch gar keine deutsche Corona-App. Tabea Rösner, netzpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag, begründet das so.
Es wird gesagt, die Federführung liegt beim Bundesgesundheitsministerium. Aber so wirkt es jedenfalls gerade auch auf uns, auf die Opposition, dass es da doch ein Chaos innerhalb der Regierung gibt, wer die klare Zuständigkeit dafür hat.
Immerhin, inzwischen zeichnet sich ab, wie die deutsche App funktionieren soll. Erstens, die App ist freiwillig. Es wird keine App-Pflicht geben. Zweitens, die Daten werden nicht von einer zentralen Stelle aus verwaltet. Die Auswertung der Kontaktdaten geschieht allein auf den Smartphones der Nutzer. Drittens, der für das Ansteckungsrisiko relevante Kontakt wird über eine Bluetooth-Verbindung erfasst. Der Vorteil, Bluetooth kann ziemlich exakt kürzere Entfernungen zwischen 2 Smartphones messen. Und Entfernung ist wichtig für das Infektionsrisiko, Stichwort Abstand halten im Supermarkt. Dazu misst die App noch die Dauer des Kontakts. Heraus kommt die digitale Faustformel, je länger und je näher, desto höher das Infektionsrisiko. Damit die App aber tatsächlich die Erwartungen erfüllt, ist eines ganz wichtig. Viele, sehr viele, müssen mitmachen, müssen die App nutzen. Experten gehen davon aus, rund 60% der Bevölkerung müssen zum App-Nutzer werden. Und da ist schon das erste Problem. Beispiel Österreich. Seit Ende März ist hier die Stopp-Corona-App des Roten Kreuzes im Einsatz. Diese App hat bislang 400.000 Nutzer. Das entspricht gerade mal rund 5% der Bevölkerung. Viel zu wenig. Deshalb will man jetzt in Österreich massiv für die App werben, erklärt Gary Feutig vom österreichischen Roten Kreuz.
Wir werden wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche starten. Auf der einen Seite mit einer öffentlichkeitswirksamen Kampagne für diese App und auf der anderen Seite auch mit entsprechenden Interessensverbänden, damit sozusagen eine möglichst breite und flächendeckende Nutzung zustande kommt.
Entscheidend für die Akzeptanz der App dürfte dabei vor allem eine Frage sein. Wie gut funktioniert die App? Wie präzise ist Ihre Warnung vor einem Infektionsrisiko? Ausgerechnet hier warnen Experten vor zu hohen Erwartungen. Stefan Kofler, Geschäftsführer des Softwareunternehmens QuickBird Medical, prognostiziert, die App werde das Infektionsrisiko, errechnet aus Nähe und Dauer des Kontakts, häufig überschätzen.
Es wird wahrscheinlich viel, viel mehr falsche Meldungen geben als richtige Meldungen. Und damit muss man klarkommen. Wenn sich zum Beispiel zwei Personen treffen und beide haben eine Maske auf, eine Gesichtsmaske, das weiß die App nicht. Also die berechnet die Wahrscheinlichkeit einfach nur aufgrund dieser technischen Parameter. Oft hört man von diesem Beispiel, dass zwei Autos nebeneinander stehen, vielleicht an einer Ampel und sich Personen im Auto aufhalten. Für die App sieht es so aus, als wären die Personen nebeneinander, aber eigentlich sind sie ja geschützt durch das Auto. Dann kommt es eben zu einer falschen Meldung.
Was aber passiert, wenn Nutzer 3-4 Mal fälschlich gewarnt wurden, vielleicht sogar in Quarantäne gegangen sind, völlig umsonst? Also ich würde die App dann wohl wieder löschen. Eine Alternative wäre, den Nutzern noch mehr Informationen zu geben. Zum Beispiel den genauen Zeitpunkt eines möglichen Risikokontakts. Dann könnte jeder Gewarnte nochmal für sich selbst prüfen, ist die Warnung plausibel? Aber das heißt auch, dass der Betroffene noch mehr Rückschlüsse ziehen kann. Das könnte dann so klingen. Ah, Montagabend, 22 Uhr, da war ich doch mit dem Kollegen Borchers essen. Ah, und der hat jetzt einen positiven Covid-19-Test und hat am Ende mich noch angesteckt. Na, danke. Damit wäre ein entscheidendes Versprechen im Zusammenhang mit der App unterlaufen. Nämlich, dass die Informationen so ausgetauscht werden, dass niemand erfährt, bei wem er oder sie sich womöglich angesteckt hat. Keine Personalisierung, so lautet ein zentraler Anspruch der App. Mein erstes Zwischenfazit fällt entsprechend ernüchternd aus. Wenn ich präzise und verlässliche Warnungen haben will, muss ich Abstriche machen beim persönlichen Datenschutz. Oder ich muss akzeptieren, dass ich öfters mal umsonst gewarnt werde. Mit allem, was damit verbunden ist. Freiwillige Quarantäne, womöglich nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie. Gary Feutig vom österreichischen Roten Kreuz hat da eine klare Meinung. Sogenannte Falsch-Positiv-Warnungen müsse man in Kauf nehmen.
Es ist uns lieber, es sind 10.000 Menschen sozusagen in Quarantäne und müssen ein paar Tage warten, bis ein Testergebnis vorliegt, auch die Kontaktpersonen, als es müssen wieder 9 Millionen Menschen und die ganze Volkswirtschaft in Quarantäne, weil es wieder zu einem Lockdown kommen muss.
Für den Österreicher steht fest, wichtig sei jetzt erstmal, die App an den Start zu bringen. Nachbessern könne man immer noch.
Ja, Sie können sagen, das ist so ein Bananaprodukt, es reift beim Kunden.
Das Bananaprodukt birgt allerdings noch andere Risiken, während es reift. Diese Risiken beschäftigen Professor Ahmad Sadeghi. Sadeghi ist Cybersecurity-Experte an der Technischen Universität Darmstadt. Es geht um Hacking. Und Ahmad Sadeghi ist sich sicher.
Die ganze Welt wird sich darauf stürzen, wenn diese App rauskommt, um das zu hacken.
Sadeghi nennt gleich mehrere Angriffsszenarien. Hacker könnten versuchen, die kodierten Bluetooth-Daten, die sogenannten IDs, zu entschlüsseln. Diese Codes sollen die eigentlichen Nutzer pseudonymisieren, also unkenntlich machen. Indem sie diese Pseudonyme knacken, könnten Hacker an sehr persönliche Daten kommen. Eine andere Variante: Angreifer legen die App durch sogenannte Denial-of-Service-Angriffe lahm, indem sie die App schlicht mit Daten überfluten. Ein weiteres Risiko, das sogenannte Trolling. Dabei schicken Nutzer bewusst die Nachricht, ich bin infiziert, in die App, obwohl das gar nicht stimmt. Völlig gesunde Nutzer würden plötzlich eine falsche Infektionswarnung erhalten und das mutmaßlich massenhaft. Experten wie Stefan Kofler von QuickBird Medical fordern deshalb, dass eine Infektionsmeldung unbedingt von den Gesundheitsbehörden bestätigt werden muss. Zum Beispiel mit einem gemeinsam mit der Meldung verschickten Code. Aber es ist unklar, ob die Gesundheitsämter das hinbekommen. Beispiel Frankfurt. Gesundheitsdezernent Stefan Meyer weiß noch nicht, wie das zuständige Gesundheitsamt in den Informationsfluss der App digital eingebunden ist. Nur eines weiß Meyer.
Wenn es sich darum dreht, dass tatsächlich eine technische Infrastruktur bei den Gesundheitsämtern aufgebaut werden müsste, dann würde ich sagen, wird das dauern.
Nehmen wir also an, es wird eine deutsche Corona-App geben. Und sie wird möglichst gut gegen Datenmissbrauch und Hackerangriffe geschützt sein. Sie könnte dann von vielen Menschen heruntergeladen und genutzt werden. Das bedeutet, es werden viele Warnungen verschickt. Soweit, so gut. Aber was passiert dann? Diejenigen, die gewarnt wurden, sollten sich dann wohl ans zuständige Gesundheitsamt wenden. Wenn die App aber mutmaßlich Infizierte schneller warnt als bisher, geht es dann auch beim Gesundheitsamt schneller? Frankfurts Gesundheitsdezernent Stefan Meyer ist skeptisch.
Schneller nicht. Es wird mehr Arbeit bedeuten und die Chance, und das kann dann natürlich auch dazu führen, dass das System insgesamt langsamer wird. Aber da würde ich sagen, dann holen wir noch ein paar Leute zusätzlich dazu. Das kann man lösen.
Dabei sollte die App doch eigentlich dazu führen, dass Kontakte von Infizierten schneller gewarnt werden können. Stimmt, sagt der Gesundheitsdezernent Meyer. Aber mit der App käme auf seine Behörde gerade deshalb viel mehr Arbeit zu, mehr Fälle. Außerdem mehr Falschwarnungen, die ja alle trotzdem überprüft werden müssten. Ein anderer Punkt muss ebenfalls noch geklärt werden. Zur Idee der Corona-App gehört ja, dass die gewarnten Kontaktpersonen freiwillig in Quarantäne gehen sollen und dass sie möglichst rasch einen Corona-Test machen. Das bedeutet aber auch, sie können nicht arbeiten gehen, bis klar ist, ob sie sich tatsächlich infiziert haben oder nicht. Deshalb fragt Tabea Rösner, die netzpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion.
Was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kontakt hatte, kann ich dann meinem Arbeitgeber sagen, liebe Leute, ich habe jetzt die Information über die App, ich bin jetzt die nächsten 2 Wochen nicht da. Reicht das dann für eine Krankschreibung? Das muss ja alles geregelt sein.
Dazu gehört auch die Frage, wer bezahlt dann den Arbeitnehmer, während er in Quarantäne auf sein Testergebnis wartet? Rösner meint deshalb alle diese praktischen Fragen. Wer berät die gewarnten Kontaktpersonen? Wie werden sie möglichst rasch getestet? Was bedeutet die App-Warnung für ihr praktisches Leben? All das müsse erstmal geklärt sein. Trotz all dieser Fragen sagt Tabea Rösner, wenn die Datenschützer den Daumen nach oben zeigen, dann würde sie sich die App herunterladen.
Auch der Soziologe Heinz Bude würde die App auf seinem Smartphone installieren. Allerdings vor allem aus Neugier.
Ich bin Wissenschaftler. Ich würde gerne die Erfahrung machen, wie das geht. Mich interessiert das ungemein. Ich würde das sofort machen.
Dabei ist Heinz Bude durchaus skeptisch. Wer mit dem Kasseler Soziologen spricht, merkt schnell, für ihn ist die App nicht nur eine Frage von Technik, Daten. Die App wirft für ihn auch wichtige gesellschaftliche Fragen auf. Umso mehr, weil das Projekt Corona-App ohne die Gesellschaft nicht funktioniert, weil eben möglichst viele mitmachen müssen. Und gerade in diesem Punkt ist Bude im Moment sehr skeptisch. Vor wenigen Wochen, als die Infektionszahlen rapide stiegen, attestierte Bude der Bevölkerung noch eine große Folgsamkeit gegenüber dem Staat, der Politik. Das habe sich inzwischen geändert. Die App als Befreiung geplant, erscheine vielen jetzt eher als Ausdruck einer Kontrollmentalität.
Wir haben neue Arten von Abwehrmilieus, von Reserviertheitsmilieus. Das können wir alles relativ genau studieren. Wir haben Phänomene von Isolationsmüdigkeit. Also wenn man jetzt noch so eine Struktur wechselseitiger Überwachung einführt, ich fürchte, dass das keine gute Idee wäre.
Aber ist nicht immer von Freiwilligkeit die Rede? Verhindert nicht gerade diese Freiwilligkeit die von Bude diagnostizierte Kontrollmentalität? Malte Spitz von der Gesellschaft für Freiheitsrechte hat da Zweifel. Er befürchtet am Ende doch eine Art Zwang durch die Hintertür. Der Datenexperte nennt dafür ein fiktives Beispiel.
Also ich möchte wohin gehen, in ein Restaurant, ich möchte wohin fliegen, ich möchte wohin fahren, und dann wird das quasi als Vorbedingung aufgezeigt, dass man eine App haben muss und dass man diese App vielleicht sogar zeigen sollte, um dann entsprechenden Zugang zu haben.
Es gibt aber auch andere Überlegungen. Wer die App hat, bekommt im Falle einer Warnung schneller einen Test. Oder wer die App nutzt, erhält eine exklusive medizinische Beratung über eine an die App gekoppelte Hotline. Damit könnte man die App attraktiver machen, so das Argument, und mehr Nutzer gewinnen. Datenschützer wie der hessische Datenschutzbeauftragte werden bei solchen sogenannten Incentives zumindest hellhörig. Das Prinzip der Freiwilligkeit dürfe nicht untergraben werden, so die Mahnung.
Aber vielleicht kommt die große Zeit der App ja erst noch später. Und vielleicht ist es deshalb auch gar nicht so schlimm, dass sie noch nicht fertig ist. Denn die Lockerungen der Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, ein ursprünglich mit der App verbundenes Versprechen, die sind ja bereits in vollem Gange. Und damit steigt das Risiko, dass es wieder mehr Neuinfektionen geben könnte. Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Institutes, sagt, das ist eine Pandemie. Das Virus ist nach wie vor da und verbreitet sich weiter.
Darum wissen wir, dass es mit großer Sicherheit eine zweite Welle gibt. Die Mehrheit der Wissenschaftler ist sich dessen sicher. Und man geht auch davon aus, viele, dass es eine dritte Welle gibt. Das heißt also, diese App kommt nicht zu spät, weil wir nämlich in dieser zweiten Welle, wenn sie denn kommt, genau alle diese Tools brauchen. Ich gehe davon aus, dass wir diese App noch brauchen werden in unserem Land.
So, was bleibt also am Ende dieser Recherche, Olli? Würdest du die App nach wie vor runterladen?
Ja, ich würde die nach wie vor runterladen und auch nutzen. Aber ich muss schon sagen, meine Erwartungen sind doch deutlich niedriger als zu Beginn unserer Recherche. Und du? Was ist mit dir, Jens?
Ich würde mir die App, glaube ich, zähneknirschend runterladen, weil ich den Eindruck habe, dass der Nutzen größer sein kann als der Schaden. Aber ich habe ein ziemlich mulmiges Gefühl, weil mir bei dieser Recherche noch etwas klar geworden ist. Die Entscheidung, was für eine App das wird, wie sie funktioniert und welche Datenschutz- und Sicherheitsrisiken damit verbunden sein können, die wird maßgeblich von Apple und Google getroffen. Apple und Google, diese beiden Datenkonzerne, haben definiert, wie die Schnittstellen ihrer Betriebssysteme für solche Anwendungen aussehen werden. Und zwar haben sie das praktisch im Alleingang gemacht. Keiner unserer Interviewpartner hat mir wirklich sagen können, wie viel oder wie wenig diese Tech-Giganten über diese Schnittstellen von den sensiblen Gesundheitsdaten, um die es hier geht, mitkriegen könnten. Apple und Google selbst beteuern öffentlich, es gehe ihnen ausschließlich darum, bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie zu helfen. Dazu gehöre beispielsweise auch ein Mechanismus für die Verifizierung einer Infektionsmeldung mithilfe von Codes der Gesundheitsämter in die Betriebssysteme einzubauen. Was heißt das für die Sicherheit der Gesundheitsdaten? Keiner unserer Gesprächspartner konnte das eindeutig beantworten. Halten sich Apple und Google an den europäischen Datenschutz? Ich habe beispielsweise Georg Nüßlein, den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Union, danach gefragt. Nüßlein antwortete:
Davon muss man zumindest, wenn das entsprechend vereinbart ist, doch ausgehen. Sonst können wir sowas ja letztendlich sein lassen. Wenn das nicht entweder technisch oder vertraglich auszugestalten ist, dann ginge das nicht. Und ich gehe davon aus, dass das letztendlich die Regierungsseite entsprechend macht.
Fakt ist, die deutsche Politik und die deutschen Experten sind keineswegs frei in ihrer Entscheidung über die Corona-App. Sie sind abhängig von den Betriebssystemen, mit denen Apple und Google 99% der Smartphones betreiben. Für Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer verläuft da eine rote Linie. Ende April war Kretschmer zu Gast in der ZDF-Talkshow Markus Lanz. Als der Moderator ihn fragt, warum denn die Corona-App immer noch nicht da sei, antwortet Kretschmer:
Diese App, egal wer sie programmiert, läuft auf einem Apple-iPhone oder sie läuft auf anderen Betriebssysteme, an denen jemand ein Recht hat. Und wenn diejenigen, die diese Handys produzieren und die Betriebssysteme herstellen, die Daten auch bekommen, dann geht die App morgen los. Das ist der Konflikt, der gerade läuft. Wir Deutschen, wir Europäer sind nicht bereit, dass diese sensiblen Daten in die Hände von Google und von Apple kommen. Und aus meiner Sicht ist das absolut berechtigt. Das ist die bittere Wahrheit hinter der Sache. Natürlich hätte es längst losgehen können, aber ich glaube nicht, dass wir uns in dieser Weise so erpressbar machen sollen.
Dass die Digitalgiganten gierig sind auf Gesundheitsdaten, das ist keineswegs aus der Luft gegriffen. Transparenz zählt hingegen, zumindest bei Google, nicht zu den Top-Prioritäten. Das macht folgendes Beispiel ebenfalls aus dem hochsensiblen Bereich von Gesundheitsdaten deutlich. Anfang des Jahres berichtete das US-amerikanische Wall Street Journal, dass Google Vereinbarungen mit zwei Firmen geschlossen hat, die Krankenhausketten in den USA betreiben. Es ging um Folgendes. Die Krankenhausbetreiber suchten nach Möglichkeiten, ihre Patientendaten zu speichern. Google wiederum sucht Patientendaten, anonymisiert, um damit die Entwicklung einer Gesundheitssoftware zu testen. Das Wall Street Journal fand heraus, dass Google den Krankenhausbetreibern günstige Konditionen für die Speicherung der Patientendaten in ihrer Computercloud anbot. Im Gegenzug sollte der Konzern die anonymisierten Patientendaten für Tests seiner Software benutzen dürfen. Google arbeitet an einem Programm, das auf der Basis von Patientendaten optimale Behandlungsmöglichkeiten herausfiltern soll. Das Delikate an diesem Deal, die Patienten, um deren Daten es da ging, die erfuhren nichts davon. Kein Wort. Dieser Bericht des Wall Street Journal sorgte für großes Aufsehen in den USA, für Anfragen von Politikern und von Datenschützern. Rob Copeland, der die Geschichte recherchiert hatte, bekam kurz darauf ein Interview mit dem Chef der Gesundheitssparte bei Google. Copeland schilderte danach in einem Podcast des Wall Street Journal eine Passage aus seinem Gespräch mit dem Google-Verantwortlichen, mit David Feinberg. Es ging um die Frage, warum die Patienten nicht erfahren haben, dass ihre anonymisierten Daten für Google-Forschungen benutzt werden sollten.
Ich habe ihn gefragt, warum er nicht die Patienten selbst entscheiden lässt, ob sie sich daran beteiligen wollen oder nicht. Er sagte, ich kann ihnen da nicht die Wahl lassen. Ich glaube fest daran, dass das zu einer besseren Behandlung der Menschen führt. Das würde ja bedeuten, dass ich ihnen die Möglichkeit gebe, sich für den schlechteren Weg zu entscheiden, dafür, dass ich ihnen als Arzt erlaube, etwas zu tun, was ihnen schaden kann.
Warum erzählen wir das im Zusammenhang mit der Diskussion um die Corona-App? Weil damit deutlich wird, mit welch großem Interesse Konzerne wie Google hinter hochsensiblen Gesundheitsdaten her sind. Wie wenig Transparenz sie dabei zulassen und wie hoch das Risiko sein kann, dass diese Daten ohne Wissen oder Einverständnis von Patienten für kommerzielle Zwecke im Digitalgeschäft genutzt werden könnten. Die Corona-App mag ein durchaus nützliches Werkzeug für die Pandemiebekämpfung sein, das ist die eine Seite. Die andere, dunklere Seite, das ist die Gefahr, dass digitalisierte Gesundheitsdaten möglicherweise entführt werden. Von Konzernen, die meinen, besser als wir selbst zu wissen, was gut für uns ist und die uns, die Nutzer, deshalb nicht fragen werden.
Das war HR Info, die Story zum Thema Corona-App. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de. Wir sind
Jens Borchers
und Oliver Günther.